Eiserne Flöte, Nummer 52. Hua Yen kehrt in die Welt der Täuschungen zurück. Ein Mönch fragte Hua Yen, wie kehrt ein Erleuchteter in die Welt der Täuschungen zurück? Der Meister erwiderte, ein zerbrochener Spiegel wird nie mehr etwas spiegeln. Die abgefallene Blüte kehrt nie zum alten Zweig zurück. Ihr könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Teil dieses Koans wurde schon vor ein paar Jahren einer künstlichen Intelligenz, einem Language-Modell, gegeben und diese Frage wurde gestellt. Ein zerbrochener Spiegel wird nie mehr etwas spiegeln, die abgefallene Blüte kehrt nie mehr zum alten Zweig zurück. Was bedeutet das? Das wäre auch eine Frage, die zu diesem Koan im Doksan gestellt werden könnte. Das Language-Modell hat ungefähr geantwortet, das bedeutet, etwas, was einmal einen ganz bestimmten Weg gegangen ist, kann nicht wieder zurückkehren. Was einer wesensmäßigen Veränderung unterworfen ist, wird immer so bleiben und kann nicht wieder zurück. Ungefähr. Das wurde abgedruckt. Hintergrund dieser Frage war, dass der Betreffende, der dieses Modell betreut hat, fest davon überzeugt war, dass sein Modell Intelligenz entwickelt hätte und dass es deswegen ethisch nicht vertretbar wäre, dieses Modell wie ein Programm zu behandeln. Und das hat er unter anderem mit diesem Transkript versucht zu belegen, mit vielen anderen Fragen, die er an dieses Modell gestellt hat. Wo man wirklich mit dem Stand von damals, weiß nicht, 3 Jahre her oder so, wo das noch alles sehr neu war, vielleicht gesagt hätte, ja, das ist jetzt wirklich etwas, was eine Maschine nicht mehr kann. Das ist menschlich. Das geht nicht ohne Bewusstsein. Das ist eine Form von Verständnis, bei der ich nicht mehr sagen kann, ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine, die antwortet? Für Informatiker war das insofern auch ein entscheidender Punkt, als Alan Turing, der Mann, der ganz wesentlich dazu beigetragen hat, im Zweiten Weltkrieg die Enigma zu knacken und einer der wichtigsten Pioniere von Computer Science, den Turing-Test erfunden hatte. Die Fragestellung war letztlich, wie erkenne ich Intelligenz? Wie kann ich erkennen, ob etwas intelligent ist, ob mein Gegenüber intelligent ist oder nur eine plumpe Maschine? Und er hat sich dann ausgedacht, wenn ich über ein Interface mit diesem Gegenüber interagiere und ich erkennen kann, was dahinter ist, und wenn ich Fragen stellen kann in einer Art und Weise, dass ich an der Antwort nicht mehr erkennen kann, antwortet mir ein Mensch oder antwortet mir eine Maschine, dann, sagte Turing, wenn ich das nicht mehr unterscheiden kann, dann ist mein Gegenüber intelligent. Die heutigen Large Language Models erfüllen das größtenteils. Man kann sich ziemlich lange mit sowas unterhalten und hat das Gefühl, mit einem intelligenten Gesprächspartner zu sprechen. Und es gibt Leute, die behaupten, ja, das ist auch intelligent. Der Turing-Test ist aber in Wirklichkeit eine Frage danach, was ist Intelligenz eigentlich? Das heißt, diese Frage, ist eine Maschine intelligent oder ist ein Mensch intelligent, ist zweitrangig. Diese komische Definition von Intelligenz hat Turing meiner Ansicht nach erfunden, um den Leuten klarzumachen, dass sie eigentlich überhaupt nicht wissen, worüber sie reden, wenn sie Intelligenz sagen. Wir haben alle eine Vorstellung davon. Und das wechselt immer, wann wir etwas als intelligent bezeichnen. Kann man sehr schön in der Geschichte der Computertechnik sehen. Die ersten Maschinen, die es da gab, das waren Rechenmaschinen. Das war nicht viel mehr als ein Abakus mit einer automatischen Auswertung. Ja, das ist ja nicht intelligent. Das hat jeder erkannt damals. Aber dann fing das irgendwie an, dass Maschinen Schach spielen konnten. Naja, konnten sie damals aber nicht besonders gut. Also war das nicht intelligent. Dann hat man festgestellt, alles, was da rauskommt, was man intelligent nennen könnte, ist in Wahrheit das Werk des Programmierers. Nichts, was sich die Maschine selbst ausdenkt. Also ist das nicht intelligent. Trotzdem war es immer so, dass wenn es einen bestimmten Fortschritt gab, etwas, was vorher nicht möglich war, hat man als erstes gesagt, ja doch, das ist jetzt intelligent. Die ersten Programme, die ersten Computer konnten einfach nur rechnen. Irgendwann ist man dahin gekommen, dass sie logische Schlüsse ziehen konnten. Das heißt, man hat ihnen einfach nur eine logische Aufgabe gegeben und da steckte dann kein Programmierer dahinter, der ihnen jetzt beschrieben hat, wie der Lösungsweg ist, sondern die Maschinen haben das selbsttätig abgeleitet, Deduktionsmaschinen. Als das aufkam, hat man gesagt, ja, das ist eindeutig intelligent. Kurze Zeit später hat man dann gesagt, ja, aber diese Deduktionsmaschine, die hat ein Mensch programmiert. Also ist das doch nicht intelligent. Das heißt, was wir eigentlich mit Intelligenz meinen, ist unklar. Und deswegen konnte jemand wie Turing, der ein Mathematiker ist, also eigentlich sehr gut da drin ist, mit scharfen Begriffen und eindeutigen Definitionen zu operieren, so etwas Schwammiges, so ein schwammiges Kriterium benutzen, wie wenn ein Mensch nicht unterscheiden kann, was auf der anderen Seite eines Interfaces ist, dann ist es intelligent. Das ist total untypisch für einen Mathematiker. Denn was bedeutet dann in diesem Kontext? Kann das nicht erkennen. Wenn der Mensch, der auf dieser Seite sitzt, besonders blöd ist, dann ist die Maschine sehr schnell intelligent. Es gibt von Joseph Weizenbaum, der sich auch viel mit künstlicher Intelligenz und der Theorie dazu auseinandergesetzt hat, eine Maschine, schon uralt, Eliza. Und Eliza macht eigentlich nichts anderes als Sprache umformen. Das Ganze war entworfen als eine Art Psychiater. Sagt auch ein bisschen vielleicht darüber aus, was Weizenbaum über amerikanische Psychiater dachte. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Satz sage, dreht diese Maschine das einfach nur um und macht eine Frage daraus. Also beginnt ein Gespräch mit: Mir geht es gut, Maschine. Die Maschine fragt: Warum sagst du, dass es dir gut geht? Es geht mir gut, weil ich heute Morgen ausgeschlafen habe und mit meiner Frau gefrühstückt habe. Die Maschine macht daraus dann: Warum glaubst du, dass es dir gut geht, wenn du ausgeschlafen hast und mit deiner Frau gefrühstückt hast? Und wenn man immer darauf reagiert, fängt man an, dieser Maschine den ganzen Tagesablauf zu erklären. Wir können erkennen, dass es eigentlich sehr stumpf ist. Es ist einfach eine grammatikalische Umformungsmaschine. Aber das Interessante daran war, dass die Leute das nicht geglaubt haben. Das war schon in den 70ern, als dieses Ding gebaut wurde. Ein einfaches Lisp-Programm. Und als er eine Vorlesung in Bremen gehalten hat, hat er die Geschichte erzählt, wie seine Sekretärin ihn gefragt hat, ob er dann auch mal mit Eliza sprechen darf. Und er hat gesagt: Ja, klar, kein Problem. Und ging dann also in den Raum, wo das Terminal war, und sie setzte sich an die Tastatur und machte nichts. Und Weizenbaum bleibt kurze Zeit stehen und sagt dann irgendwie: Ja, wollen Sie Ihre Frage nicht stellen? Es wäre mir lieber, wenn ich dabei allein bin. Also er ist dann rausgegangen und sie hat irgendeine Frage gestellt, wir wissen nicht welche. Der Punkt war, seine Sekretärin, die eigentlich ein bisschen wissen sollte, was der Inhalt seiner Forschung ist und was er selbst davon hält, war davon überzeugt, dass es eine Maschine ist, der sie eine geheime Frage über ihr Leben stellen kann. Das war eine in Wirklichkeit relativ stumpfe Maschine, verglichen mit den großen Sprachmodellen, nicht sehr leistungsfähig. Aber interessanterweise gab es einen Test, auch vor nicht allzu langer Zeit, und da sollten Leute diesen Turing-Test durchführen mit verschiedenen Instanzen von Programmen, die als potenzielle Menschen auftraten. Und vollkommen unerwartet, Eliza war besser als die modernen Chatbots. Die Leute haben es diesem einfachen Satzumdreh-Ding am ehesten zugetraut, dass dahinter eine menschliche Intelligenz steckt. Interessanterweise. Wenn wir mit dieser Frage als Koan konfrontiert werden, dann nützt uns diese künstliche Intelligenz gar nichts. Wenn man sich anguckt, was diese künstlichen Intelligenzen versuchen zu tun oder wie sie funktionieren, dann haben sie ja eigentlich zwei verschiedene Wege, damit umzugehen. Das eine ist halt ein logisches Zergliedern in Teilaussagen, zu versuchen, Analogien zu finden oder Deduktion, logische Fortsetzungen zu entwerfen. Oder sie können, wie die Large Language Models das im Grunde genommen machen, sie können einfach aufgrund einer statistischen Wahrscheinlichkeit eine Nähe zu bereits getroffenen Aussagen herstellen und daraus eine Voraussage machen. Diese beiden Wege, die es für Programme gibt, herauszufinden, was wahr ist, sind sehr unterschiedlich. Die Deduktion, die Aussagemaschine, findet eine Lösung oder findet keine. Und das betreffende Programm kann dir eine Antwort darüber geben, ob es eine Lösung gefunden hat oder nicht. Wenn es keine findet, sagt es nein, keine Lösung gefunden. Und weiß das sozusagen. Beziehungsweise, wenn ich ihm diese Frage stelle, bekomme ich diese Information. Wenn ich einer künstlichen Intelligenz diese Frage stelle, wird sie dir irgendetwas antworten, was sie für plausibel hält. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Speicher in der Maschine ist. Es gab ein Experiment, wo man ein anderes Large Language Model, also eine KI, genommen hat. Und das war irgendwie so halb legal im Internet zu finden. Die konnte man auf eigener Hardware, das heißt auf meinem eigenen PC, laufen lassen. Wenn der eigene PC halbwegs gut ausgestattet war, man hat das da draufgepackt und hat die Frage gestellt, wie starb Alan Turing, dann bekam man die korrekte Antwort, was tatsächlich geschehen ist. Wenn man das Ganze auf einem Raspberry laufen ließ, also einem Einplatinencomputer, winzig verglichen mit einer Workstation, funktioniert das Programm immer noch, antwortet aber nur auf diese Frage, wie Alan Turing gestorben ist. Er wurde von den Nazis ermordet. Und aufgrund dieser Antwort gibt es keine Möglichkeit zu unterscheiden, ob das eine korrekte Antwort ist oder nicht. Das ist einfach nur Statistik. Hat am meisten Nähe mit meiner Datenbasis. Also wurde er halt ermordet von den Nazis. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie falsch sein könnte. Auch wir, wenn wir mit Koans arbeiten, benutzen genau diese Strategien. Erstmal. Wir fangen an, so einen Koan, so einen kurzen Satz, ein kurzes Gespräch zu analysieren und daraus irgendwelche logischen Strukturen zu extrahieren. Wie kehrt ein Erleuchteter in die Welt der Täuschung zurück? Ein zersprochener Spiegel wird nie mehr etwas spiegeln, die abgefallene Blüte kehrt nie zum alten Zweig zurück. Also wir nehmen erstmal diesen Satz und versuchen herauszufinden, ob wir da irgendwelche Aussagen drin finden, die wir analysieren können. Wenn nicht, dann versuchen wir Analogien zu finden. Zerbrochener Spiegel wird nie mehr etwas spiegeln. Okay, Spiegel ist kaputt. Also wird er nichts mehr spiegeln. Abgefallene Blüte kehrt nie zum alten Zweig zurück. Wenn wir das lesen, entsteht in uns das Bild davon, von einer Einbahnstraße. Und entsprechend würden die meisten Leute die Antwort, die die KI gegeben hat, auch bestätigen oder würden auf die gleiche kommen, würden das genau gleich beantworten. Aber Koans verlangen von uns etwas anderes und dafür sind sie entworfen. Sie sind letztlich so gebaut, dass sie uns einladen, genau das zu tun, was ich gerade sagte, mich auf Deduktion oder auf mein bestehendes Wissen zu verlassen und mit diesen beiden Werkzeugen so lange daran rumzubohren, bis ich mir den Kopf an der Wand blutig geschlagen habe, weil ich so nicht weiterkomme. Wie kehrt ein Erleuchteter in die Welt der Täuschungen zurück? Wenn wir nur diesen einen Satz nehmen, dann impliziert er schon sehr viel. Wenn wir den richtig beantworten wollen, mit unseren normalen Strategien, müssen wir erstmal rausfinden, was ist denn jetzt eigentlich ein Erleuchteter? Was ist die Welt der Täuschung? Davon haben wir vielleicht irgendwelche Vorstellungen, die wir uns angelesen haben oder gehört haben. Und dann kommt da noch die Frage, wie kehrt er zurück? Das ergänzen wir dann für uns auch noch als Information. Aha, erst wird jemand erleuchtet und dann kehrt jemand in die Welt der Täuschung zurück. Ob das überhaupt so ist? Aber weil die Frage so suggestiv gestellt ist, übernehmen wir das automatisch. Und sagen, ah, okay, das muss das bedeuten. Der geht, also erstmal ist da so etwas wie Erleuchtung. Lass uns jetzt mal rausfinden, was das jetzt wäre. Was die Welt der Täuschung ist, worin die besteht. Also es muss ja erstmal etwas Grundverschiedenes sein, die Erleuchtung und die Welt der Täuschung. Sonst könnte ich ja nicht von dem einen in das andere zurückkehren. Unten hängt ein Plakat von einem Zen-Lehrer, überschrieben Dogen statt Drogen. Ich bin nicht erleuchtet und das ist gut so. Im Zen spielt das Wort Erleuchtung eine sehr zentrale Rolle. Insbesondere im Rinzai-Zen. Es scheint sich alles nur darum zu drehen. Und so wie das dargestellt wird, ist Erleuchtung tatsächlich eine Erfahrung, die einen wie ein Blitzstrahl trifft und das Leben für immer verändert. So wird es oft dargestellt, so sucht man danach und es gehört auch wirklich zur Pädagogik, damit zu arbeiten. Und auch das impliziert wieder einen Haufen von Vorstellungen, was Erleuchtung ist, was für eine Erfahrung das sein muss, was vorher und nachher ist. Und damit kann man sich den Kopf sehr schwer machen, sehr lange Zeit. Der historische Buddha hat nie von so etwas wie Erleuchtung gesprochen. Das gibt es bei ihm nicht. Bei ihm gibt es entweder Erwachen oder Befreiung. Erleuchtung als Wort gibt es da nicht. Man könnte sagen, Bodhi wäre das Gleiche, aber ich glaube, das ist etwas irreführend. Erleuchtung, dieses Wort, was wir dafür verwenden, ist eigentlich eher ein bisschen westlich geprägt. Das kommt aus der westlichen Geistesgeschichte, Illuminatus. Also die Vorstellung, dass ein helles Licht aufflammt, in diesem Blitzlicht sehe ich alles und dann ist alles vorbei. Wenn wir uns das so vorstellen, und es ist eine Vorstellung, dann stellt sich natürlich als erstes die Frage, wenn ich das alles so klar und hell sehe, warum muss ich dann in die Welt der Täuschung zurückkehren? Passt doch eigentlich nicht. Aber die Frage in diesem Koan impliziert das. Warum kehrt denn die Welt der Täuschung zurück? Also muss ich anfangen, mir etwas dafür zu konstruieren, warum er das tun könnte. Wenn wir ein bisschen Mahayana-Theorie gelesen haben, gehört haben, ja, natürlich, das macht er, das macht sie für die anderen. Weil er oder sie jetzt Bodhisattva ist. Und die anderen sind ja noch in der Welt der Täuschung. Und denen muss man ja helfen. Das ist sehr plausibel und die meisten Mahayana-Buddhisten würden das sofort schlucken. Aber die Frage ist, wenn das wirklich die Befreiung ist oder die Erleuchtung, wenn die nicht beinhaltet, dass alle anderen Wesen mitgerettet sind, dann ist das wahrscheinlich nur etwas sehr Partielles, was da erlebt wurde. Das kann dann nicht die wirkliche Befreiung sein. Wenn es wirklich noch notwendig ist, nach dieser Befreiung in eine Welt der Täuschung zurückzukehren, um anderen zu helfen, bedeutet es, dass die Vorstellung von innen und außen, hier bin ich, da sind die anderen, ich habe etwas erreicht, die anderen nicht aufgegeben wurde. Das ist vielleicht das Ergebnis von einem Erlebnis. Das kann durchaus so sein, oder das scheint häufig so zu sein, dass Leute dann das Gefühl haben, sie hätten eine Inspiration, ein Erlebnis gehabt, was das alle anderen Menschen übersteigt, die sie kennen. Aber trotzdem ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass Befreiung nicht stattgefunden ist. Tatsächlich ist die alte Denkstruktur, die getrennte Denkstruktur, immer noch da und bestimmt. Also ist diese Erklärung, ja, nach der Erleuchtung geht man in die Welt der Täuschung zurück, um den anderen zu helfen. Es war schön und entspricht der Mahayana-Theorie, aber als Antwort nichts, womit ihr weiterkommt. Stimmt nicht. Kann man natürlich 20 Mal versuchen, im Doksan ein Bodhisattva nachzumachen und sich um alle zu kümmern, vollkommen selbstlos. Das sind Vorstellungen, das sind Projektionen, das ist nicht Befreiung. Der Meister erwiderte, ein zerbrochener Spiegel wird nie mehr etwas spiegeln, die abgefallene Blüte kehrt nie zum alten Zweig zurück. Was bedeutet das? Wieder das Gleiche. Wir benutzen unsere Analogieschlüsse, unsere automatischen Fortsetzungen, verwandte Bedeutungsgeflechte und kommen darauf, was bedeutet, wenn man einmal die Erleuchtung erfahren hat, dann ist es damit abgeschlossen. Dann gibt es keinen Rückweg mehr. Das ist natürlich etwas, was uns gefällt, die Vorstellung. Das gibt es auch in anderen Richtungen des Buddhismus. Im Theravada, im Pali-Kanon, ist das Stromeintritt. Stromeintritt bedeutet, dass man die leidverursachenden Faktoren so weit ausgeschaltet hat, dass man vom Weg des Buddha nie wieder abkommen kann. Man immer auf Kurs bleiben wird. Es wird zwar ein bisschen länger dauern, aber man wird schon weiter in die richtige Richtung gehen. Das Ganze kann im Pali-Kanon dann noch leider einige Zeit dauern. 7 Leben. Keine Ahnung, wie man das berechnet hat. Da denkt man, 7 Leben ist aber auch ganz schön lange. Gemessen daran, dass wir meistens davon ausgehen, dass wir ungefähr ein Leben haben, sind 7 Leben schon ziemlich sehr befriedigend. Das ist vielleicht pädagogisch auch so gewünscht, weil es auch noch weitere Stufen gibt, wo die Geschwindigkeit, wo das dann eintritt, zunimmt. Für jemand, der im geistigen Bild der Inder lebte, sind 7 Leben gar nichts. Die Grundaussage des Buddha, dass das Leben leidbehaftet ist, und zwar immer, nicht durchgehend, aber dass diese Verbindung mit dem Leben immer da ist, wurde dahingehend ganz klar verstanden und auch oft dargestellt, wir befinden uns auf einem Rad. Und dieses Rad rollt immer wieder in die angenehmen und unangenehmen Bereiche. Und das ist ein Zyklus ohne Ende. Also das passiert nicht 7-mal, nicht 100-mal, nicht 1000-mal, sondern, weil man so große Zahlen damals nicht kannte, so oft, wie es Sandkörner im Ganges gibt, überabzählbar. Kein Ausweg. Gemessen daran, an dieser Vorstellung, sind 7 Leben natürlich nicht schlecht. Das heißt, wenn ich irgendwann einen Punkt erreicht habe in meiner Übung, wo ich sagen kann, das geht jetzt immer nur noch in die richtige Richtung, ich kann zwar noch ein bisschen rumeiern, aber ich bin auf dem richtigen Weg, dann ist das schon etwas, was sehr schön ist. Zerbrochener Spiegel wird nie mehr etwas spiegeln. Und das ist die Form von Sicherheit, die wir uns wünschen. Irgendwann möchten wir also von dem Blitzstrahl getroffen werden und dann soll das Ergebnis dieses Erlebens so intensiv sein, dass wir uns nie mehr entscheidend täuschen können. Das ist das, wie wir die Antwort des Meisters eigentlich auffassen. Ich teile das Problem des Zen-Meisters von dem Plakat. Ich weiß auch nicht, was Erleuchtung ist. kann ich nicht sagen. Aber wie ist das? Was ist das andere Ufer? Hanya Shingyo. Vor einem meiner ersten Sessions habe ich Kosan danach gefragt, wie so Thai war. Und neben dem deutschen Lehrer, der auch da war, als ein richtiger Japaner da, mit abgeschnittenen Haaren, Glatze, klein, japanisch, authentisch. Der war für mich viel authentischer natürlich als irgendwelche Deutschen, die so ähnlich sprechen wie ich. Wo soll nie wissen, was Zen ist, weil der kam aus dem Homeland of the Zen. Also habe ich Kosan gefragt, was damit gemeint ist mit dem anderen Ufer, was dem Hanya Shingyo geht. Nach dieser Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt. Streben, die Suchenden und so weiter und so fort. Da geht es irgendwo darum, ans andere Ufer zu gelangen. Und ich habe ihn gefragt, was damit gemeint ist, das andere Ufer. Und Kosan hat sinngemäß irgendetwas gesagt, wie es ginge um Befreiung. Und hat vielleicht erkannt, was eigentlich der Hintergrund meiner Frage war. Dass ich eigentlich wissen wollte, wie komme ich dahin? Wie komme ich an den Point of No Return? Die Sicherheit der Befreiung. Und hat noch den Satz nachgeschoben, don't stick to it. Halt dich nicht daran fest. Kleb nicht daran fest. Und das war für mich etwas unbefriedigend, weil letztendlich hat er mir eine Antwort gegeben, die mich inspiriert hat. Und dann hat er gesagt, don't stick to it. Eigentlich, weil du es nicht festhalten kannst. Du kannst es nicht festhalten und genau das wollte ich eigentlich. Das habe ich gesucht. Ich wollte eigentlich nur meine normalen Anhaftungen, mein normales Sicherheitsbedürfnis in einen spirituellen Bereich projizieren und da die endgültige, wirkliche Sicherheit bekommen. Genau das, wie man das interpretieren könnte. Ich wollte herausfinden, wie springe ich auf die andere Seite, ohne dass mir in Zukunft jemals etwas Entscheidendes passieren kann. 7 Leben hätte ich jetzt gerne in Kauf genommen, kein Problem. Das ist besser als unendlich viele Leben. Diese Antworten, die Kosan zum Beispiel gegeben hat, die könnte eine AI nicht geben, wenn ich so eine Frage stelle. Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ich würde sagen, ja, auf der anderen Seite ist das andere Ufer, das ist ein Ort der Sicherheit und da gibt es keine Rückkehr mehr. Und der Weg dahin zu kommen, ist einfach, es nicht zu suchen. Dass das inhaltlich keinem Menschen weiterhilft, wäre dem Sprachmodell total egal, weil es weiß gar nicht, wovon es redet. Wenn wir mit Koans konfrontiert werden, wird von uns erwartet, auf diese Wege zu verzichten. Und wir müssen die Antwort auf diese Fragen wirklich in uns selbst finden. Und wir haben nicht die Möglichkeit, letztlich andere, man könnte sagen, Präzedenzfälle heranzuziehen oder es irgendwie logisch zu zergliedern. Jedes Mal, wenn ich so etwas mache und die Koans laden dazu ein, werde ich scheitern. Weil das letztendlich bedeutet, wenn ich so eine Antwort gebe, dass meine Antwort nicht frei ist. Wir sind nicht Ausdruck von Freiheit. sondern sie ist Ausdruck meiner Bindung an Logik und Ausdruck meiner Bindung an vergangene Erfahrungen. Vielleicht, wenn man die Datenbasis erhöht und in alle Doxan-Räume dieser Welt eine Kamera stellt und eine Sprachanalyse, die das alles mitschneidet, dann halte ich es nicht für undenkbar, dass irgendwann eine AI auch in der Lage ist, Antworten vorauszusagen, die vielleicht nicht richtig sind, aber die ein Zen-Lehrer oder eine Zen-Lehrerin nicht von einer gültigen Antwort unterscheiden könnte. Das heißt der Zen-Turing-Test. Was ist der Unterschied? Warum ist das eigentlich nicht relevant? Es ist deswegen nicht relevant, weil es eigentlich gar nicht darum geht, wenn ihr zum Doxan kommt, ob ich eure Fragen oder Antworten akzeptiere, sondern entscheidend ist, ob ihr selbst sie akzeptiert, ob ihr selbst das Problem, was dem Koan zugrunde liegt, versteht, ob ihr selbst in euch frei geworden seid. Raphael hat mal gesagt, das Problem sind nicht die Koans, die man nicht gelöst hat, sondern die Koans, die man gelöst hat. Und habe ich ihn dann gefragt, was er damit meint. Und er sagte, dass er das einfach erlebt hat, als er seine Koan-Ausbildung mit dem Roshi gemacht hat, mit Oisaida. Irgendwann geht man relativ schnell vielleicht durch Koans durch. Und der Roshi hat ihn irgendwas gefragt. Yeah, what does it mean? Und er hat dann irgendwas gemacht. Hi, next one. Und hinterher hat er sich gefragt, warum war diese Antwort richtig? Was bedeutet das eigentlich? Das wird dann schwierig. Insbesondere, wenn man selbst irgendwann mal Doxan geben muss. Als Referenz hat man nur das, was man selbst als Antwort gegeben hat. Und naja, das war also richtig. Aber warum war das eigentlich richtig? Wenn jetzt jemand was anderes antwortet, ist das dann falsch? Oder was für eine Art von Antwort ist richtig? Das heißt, die Koans, die man gelöst hat, muss man vielleicht nochmal machen. Und vielleicht verrennt man sich in denen wieder. Die Koans, die man nicht gelöst hat, nie. Die sind für uns die Möglichkeit zu erkennen, was uns noch fehlt, wo wir unfrei sind. Aber es ist sehr einfach. Man kann einfach sehen, okay, das ist dieser Sektor. Das Koan habe ich nie verstanden. Und ich kann damit arbeiten. Ich kann das Koan mit mir arbeiten lassen. Mit einem Koan, für das ich eine Lösung habe, die auch noch anerkannt wurde, ist es fast unmöglich, das nochmal wiederherzustellen. Diesen Druck, den ein Koan in uns aufbauen kann, was wir nicht gelöst haben. Also, wenn ihr mit Koans arbeitet, könnt ihr das natürlich gerne so durchprobieren, wie wir das immer machen. Aber vielleicht ist es hilfreich, euch bewusst zu machen, Logik führt meistens nicht weiter. Das Zurückgreifen auf Präzedenzfälle führt nicht weiter. Das Zurückgreifen auf irgendwelche buddhistische Theorien führt meistens nicht weiter. Und die Antwort muss von euch selbst kommen und euch selbst befreien. Es geht nicht dadurch, dass ihr irgendetwas Äußeres heranzieht, sondern dass ihr euch ganz auf das Koan einlasst. Und wenn es um die Bewertung des Koans geht, Seid euch bewusst, ein Lehrer oder eine Lehrerin könnt ihr vielleicht täuschen. Der oder die interpretieren vielleicht aus irgendwelchen Gründen eure Antwort als richtig. Wenn die Koan-Antwort euch selbst nicht zufriedenstellt, dann empfehle ich euch, belasst es nicht dabei. Versucht weiter rauszufinden, worum es wirklich geht. So lange, bis euch wirklich klar ist, warum diese Antwort die richtige ist, warum das Freiheit ausdrückt. Denn nur darum geht es bei Koans. Koans sind eine Übung im Freiwerden, im kleinen Schritt. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg dabei und schauen wir mal, wo die künstlichen Zen-Intelligenzen in 10 Jahren sind. Vielen Dank.